Herzlich willkommen zur Monatslese im Januar 2020. Wir starten unseren Podcast, wie wir es immer tun werden, mit einem kurzen Blick zurück. Das war los im Januar.
Schock zum Jahresbeginn. Krefelder Affenhaus brennt nieder. Trump-Attack. US-Iran-Konflikt spitzt sich zu. Katastrophe Down Under. Buschbrände in Australien töten laut WWF über 1 Milliarde Tiere. China. Coronavirus sorgt für German Angst. Mexit. Meghan Markle und Ehemann treten aus der ersten Reihe der Royals zurück. Entertainment. Bachelor Basti knackt Knutschrekord. Aktuell auf Platz 1 der deutschen Spiegel-Bestsellerliste Sebastian Fitzek. Das Geschenk.
Kurz zum Wetter. Der Januar war mild, trocken und sonnig. Mit einer Mitteltemperatur von 3,3 Grad.
Das klingt tatsächlich gar nicht so kalt, ne?
So warm.
Das klingt sehr kalt. Aber über 0 Grad im Januar? Schocker.
Ja, krass mit Meghan Markle.
Findest du so krass?
Also ich finde es, wenn ich jetzt überlege, also von diesen Schlagzeilen, von diesen Punkten, die ich gerade vorgelesen habe, hat mich tatsächlich aus persönlichen Gründen die Mexit-Geschichte am meisten, es klingt jetzt absurd, dass man das über so Sachen stellt wie Buschbrand und so weiter, ne? Es ist, aber ich habe es auf mich bezogen. Also weil es ist eine junge Frau, die in einer Situation steckt, in die sie fast schon gedrängt wird, Royals, Königshaus, die ganze Welt guckt und es wird eine Entscheidung getroffen, dass sie sagt, ciao Leute, dass das passiert, das hat mich persönlich beeindruckt und interessiert, was da dahinter steckt.
Ja, mich hat es einfach nicht überrascht. Ich habe diesen Schritt schon kommen sehen. Irgendeiner Art und Weise, ja, was heißt kommen sehen, aber die Vermutung lag schon irgendwie ein bisschen nahe, dass sie sich da rausziehen, zurückziehen, weniger machen, wie auch immer. Ich habe jetzt nicht konkret, ich hätte es nicht vorhersehen können, in welcher Form das passiert. Aber dass da irgendwas kommt, habe ich mir schon gedacht.
Ja.
Und von daher war das jetzt für mich nicht so krass shocking. Mich hat tatsächlich mehr, gerade zum Jahresbeginn, alles rund um Natur ein bisschen mehr beschäftigt. Also wirklich so die, sowohl tatsächlich die Affenhaus-Geschichte, wo es ja auch so ein bisschen um Artensterben und sowas geht, in sehr kleinem Maßstab. Aber dann natürlich auch die Buschbrände in Afrika, wo es dann um Artensterben in sehr großem Maßstab geht.
Australien, meinst du?
Oh, ja. Australien.
Ja, ich höre gerade das Hörbuch Wir sind das Klima und das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil es einen wieder mal vor Augen führt, Leute, aufwachen, ne? Was passiert hier gerade? Was für ein Ausmaß sehen wir uns gegenüber? Und man fühlt sich so hilflos, ne?
Absolut. Ich habe das Hörbuch auch Anfang des Monats gehört, also wirklich so um die Zeit, wo eben die Schlagzeilen in Richtung Australien und wie viele 1 Milliarde Tiere sterben und so weiter. Da habe ich das auch gehört. Das regt einfach schon gewisse Dinge an im Kopf.
Bist du genervt davon, wenn dann bei Instagram so krasse, also wo jeder dann irgendwie so Bilder postet und Videos und jetzt spenden und hier spenden?
Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf den Anlass, in welchem Zeitraum und ob man das Gefühl hat, dass manche da einfach nur so draufspringen, um es auch gepostet zu haben. Bei den Buschbränden hat es mich jetzt überhaupt nicht gestört, weil auch viele unterschiedliche Geschichten da so zum Vorschein kamen. Es gab ja dann auch so Geschichten von einzelnen Personen, die dann irgendwie die Koalas gerettet haben. Oder kennst du dieses eine Video von einem australischen Farmer, der dann singend und tanzend durch den Regen rennt, als es endlich mal wieder regnet? Das fand ich eigentlich ganz schön, dass da viele, also durch Social Media, viele unterschiedliche Geschichten von einzelnen Menschen, von einzelnen Tierschicksalen sozusagen, dass das so ein bisschen rauskam. Von daher hat es mich in dem Fall überhaupt nicht gestört.
Ich finde, es gibt ja auch immer so Leute, die dann sagen, ja, ist ja klar, dass sie jetzt alle draufspringen und die wissen ja gar nicht, was dahinter steckt und Hauptsache verbreiten. Aber in solchen Punkten denke ich mir, ja, ist doch gut.
Also ja, voll.
Je größer dieses Ding wird und je mehr Aufmerksamkeit es bekommt, ist doch gut. Und dass dann natürlich Leute dabei sind, die das vielleicht dann auch wieder vergessen, weil sie 2 Wochen später, fies gesagt, sich eben nur noch um den Bachelor Sorgen machen. Also Weißt du, was ich meine? Es sind natürlich immer auch solche Leute dabei, aber ich finde das absolut nicht verkehrt, darauf zu hoffen und darauf zu pochen, dass das die breiteste Masse wie nur möglich erreicht. Aber man ist, ich bin schon in meiner Bubble. Also ich denke immer, alle wissen es und alle geht's was an. Und dann gucke ich mich um und sehe, okay, nee, pff, ciao. Ich bin dann einmal zu Hause und no one cares. Also auch an Weihnachten zu Hause, in einem Moment, wo man sich selbst denkt oder wo ich mir selbst dachte, es ist so viel passiert um mich herum in meinem Jahr und auch in der Welt. Und dann sitzt du da an Weihnachten und es wird überhaupt nicht, es ist gar nicht spürbar. Geht dir das auch so, dass es dann so weggespült wird?
Ich finde, manchmal ist es gut, dass Dinge weggespült werden, weil man wird so sehr mit negativen Dingen beballert. Und manchmal ist es auch das gute Recht, gewisse Dinge auszusperren oder mal jetzt zu sagen, okay, jetzt ist Weihnachten, jetzt denke ich mal Nachmittag nicht darüber nach und lass mir das, ja. Ob das jetzt Weihnachten ist oder irgendein anderer Nachmittag oder Abend oder Tag oder weiß ich nicht, das ist eigentlich egal. Aber ich finde es schon von Zeit zu Zeit nicht unblöd, mal auch zu sagen, Leute, jetzt lasst mich mal mit eurem ganzen negativen Kack in Frieden. Weil man wird ja wirklich sehr beballert mit dem ganzen Negativen. Auch jetzt, wir sind das Klima. Wie gesagt, ich habe das Hörbuch auch gehört und parallel damit kommen dann so Nachrichten wie der australische Busch brennt und dann kommt noch irgendwie wieder irgendwas mit Greta und was weiß ich. Also da ist ja dauernd irgendwas mit Umwelt zurzeit. Und wenn das alles so auf einen einballert, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass das wahrgenommen wird und dass man daraus seine individuellen Konsequenzen zieht, wie man eben damit umgehen möchte, wie du sagst. Aber es gibt dann auch Momente, in denen man mal sagen muss, okay, jetzt verkrieche ich mich in mein Bett mit einem guten Buch, mach das Handy aus und lass die Klimakrise jetzt heute mal Klimakrise sein. So. Das kommt manchmal, finde ich, auch zu kurz.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eine ganze Zeit lang so eine Phase hatte, wenn ich aktiv darüber nachgedacht habe, was mich tatsächlich traurig macht. Also welche, in Anführungszeichen, Aussichtslosigkeiten gerade so am Start sind. Ne? Also wo man so denkt, das und das, wie du eben sagtest, ballert mich zu, das ist negativ, hier ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Und wir reden da ja nicht nur über Klimakrise, sondern alles, was eigentlich die Welt scheiße macht manchmal. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dann das fördert ja auch mein eigenes Aufgeben. Und genau deswegen ist es ja auch wichtig, sich ab und zu fragen, wie kann ich dem kurz entkommen? Eskapismus, einmal ausschalten, ignorieren, im Sinne von Kraft sammeln, um dann wieder einen Fokus zu finden, wo kann ich eigentlich was machen, oder? Also so geht's mir manchmal.
Ja,
das ist
ganz
das,
genau. Also ich sag ja nicht, dass man das dauerhaft verdrängen soll.
Nee, ja.
Ne, sondern einfach nur mal für sich auch zu sagen, okay, jetzt reicht's mal wieder und da sind wir auch in Richtung Social-Media-Pausen, was ja auch wirklich viele irgendwie machen. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Man nimmt sich da mal kurz raus, sammelt sich, sammelt Kraft, was auch immer und dann geht's weiter.
Also ist ja auch so ein beliebter Vorsatz, ne?
Ja, total.
Weniger Instagram.
Keiner meiner Vorsätze.
Ja, apropos, ich wollte gerade Vorsätze. Ich finde, das ist ein super Thema. Ich liebe das Thema, weil ich habe jahrelang immer gesagt, nee, ey, ich nehme mir keinen Vorsatz. Finde ich total blöd. Und auch so oberflächliche Vorsätze wie mehr Sport, weniger Zucker, keine Ahnung. Also es soll nicht heißen, dass ich das bei anderen, die sollen das machen, aber für mich hat es halt nie was gebracht. Weil dafür bin ich einfach viel zu undiszipliniert, viel zu inkonsequent und viel zu Impuls und Lust getrieben. Also wenn ich halt jetzt gerade Lust auf das habe, will ich es halt auch haben. Ich habe mir aber dieses Jahr tatsächlich Vorsätze gemacht, habe sie aber nirgends aufgeschrieben. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich habe sie nicht aufgeschrieben, sondern ich habe sie versucht, mir zu verinnerlichen. Ich habe mir auch so einen crazy Achtsamkeitskalender gekauft, ein guter Plan. Und ich bin ja auch so jemand, ich fange irgendwas an und unterschätze dann den Aufwand. Und ich habe mir diesen Kalender gekauft und dachte so, ja, nice, Neujahr, ich bin alleine an Silvester, ich habe super viel Zeit, dann fange ich das mal an. Dann schlage ich diesen Kalender auf und sehe, dass man eigentlich schon, weiß nicht, gefühlt eine Woche vorher damit hätte anfangen sollen, einmal zu rekapitulieren, was war im letzten Jahr los und auch so Sachen aufschreiben, was man selbst so, also was einen ausmacht, Stärken, Schwächen, Ziele, Wünsche, was einem schwerfällt und so weiter. Und ich bin immer nicht, also ich bin, glaube ich, vor einer Woche oder so fertig geworden mit dieser Vorbereitung für ein achtsames Jahr. Und es hat mich dann total gestresst. Ich war schon von dieser Achtsamkeitsübung gestresst.
Ja,
und
Ziel erreicht, Anne, Ziel erreicht.
Aber trotzdem, nochmal um auf Thema Vorsätze zurückzukommen, habe ich mir Vorsätze gemacht und versuche die tatsächlich auch einzuhalten. Und es macht total Spaß, das dann zu merken, wenn man in dem Moment das macht. Hast du Vorsätze?
Ich habe in den letzten Jahren alles, was du jetzt offensichtlich in den letzten 3 Wochen reingeknallt hast, habe ich eigentlich recht gut für mich selber schon, also nicht alles, aber vieles davon, für mich selbst in meinem Notizbuch immer mal wieder so aufgeschrieben, so einen kleinen Rückblick und auch so Dinge. Ich habe es dann immer nicht Vorsätze genannt, sondern Leitfäden fürs neue Jahr.
Mhm.
Da habe ich mir dann Dinge aufgeschrieben, die mir wichtig sind,
ja,
und die ich gerne verfolgen wollen würde, aber nicht ganz konkret. Dadurch ist es auch nicht so schwierig, damit zu scheitern, dieses negative Gefühl des Scheiterns zu empfinden und dann aufzuhören, sondern man macht trotzdem dann, oder mir ging es zumindest so, dass ich dann trotzdem da in die Richtung sozusagen weitermarschiert bin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich komplett eigentlich den Rückblick und so Leitfäden, dass ich das komplett übersprungen habe. Also ich habe irgendwie gar nicht so reflektiert und gar nicht so auch, also klar, so ein paar Sachen, die mir wieder wichtig sind, die habe ich schon auch im Kopf, aber so dieses, die Achtsamkeitsübungen habe ich für den Jahreswechsel jetzt mal weggelassen.
Also ich sitze jetzt auch nicht hier und meditiere, ne? Das kann ich halt gar nicht.
kann ich auch nicht.
Aber ich weiß, dass, also das kommt mir immer wieder unter die Augen, dieses Meditieren-Ding. Mein bester Freund meditiert, Bekannte von mir meditieren. Ich werde gefragt, meditierst du? Und früher hat, also als ich, weiß nicht, Anfang 20, früher, also vor 10 Jahren, ne? Gehen wir mal kurz den Weg zurück. 10 Jahre. Da war doch Meditieren. Ich wusste nicht, wie es geschrieben wird wahrscheinlich. Weil das so.
Ja, da war ja auch Yoga, ne? Noch nicht. Achtsamkeit, ja, ist ein neuerer Trend. Total. Aber das kommt auch immer mehr in der Gesellschaft an.
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man auch. Und ich frage mich immer wieder, okay, Anne, meditieren, hinsetzen und nichts tun. Ich kann sehr, sehr gut sitzen und nichts tun. Also ich schaue auch einfach nur aus dem Fenster und ich höre einfach auch nur Musik und mach nichts. Das fällt mir leicht. Aber es fällt mir schwer, mir das Gefühl zu nehmen, nichts, also, wie soll ich sagen, meinen Kopf auszuschalten.
Aber ist das dann nicht deine Form der Meditation? Aus dem Fenster gucken und Musik hören? Weil
ja.
Meditation ist ja nicht festgeschrieben. Das ist ja das Schöne. Das ist eigentlich das, was ich auch an diesem ganzen spirituellen Krams so gerne mag, dass man das alles, sowohl Yoga als auch, und da habe ich mich jetzt nicht besonders eingelesen oder bin jetzt auch nicht so firm drin, weil ich selber nicht tue, auch mit der Meditation. Man soll das ja so nutzen, wie es für einen selbst sinnvoll und gut ist und sich gut anfühlt. Ja. Und dann ist das vielleicht, wenn du sagst, hey, ich bin jeden Abend oder ich liege manchmal 10 Minuten rum und höre Musik einfach nur und mache sonst nichts, vielleicht ist das deine Art abzuschalten und deine Art der Meditation.
Ja, für mich auch ganz klar lesen. Das bin ich bei allen so, weil man ja eigentlich dann nicht ganz seinen Kopf ausschaltet. Aber in dem Moment, wo ich mich zurückziehe und sage, boah, ich muss gerade mal kurz eine Fliege hier von meinem Kaffee wegscheuchen, in dem Moment, wo ich mich zurückziehe und sage, ich lese jetzt eine halbe Stunde am Stück und ich muss mich dann schon zwingen, mein Handy wegzulegen. Ich schalte mir dann einen Wecker, halbe Stunde, Handy weg, damit ich nicht aufs Handy gucke.
Ich lese nicht bewusst und ziehe mich dafür zurück, tatsächlich. Also es passiert quasi nie. Ich lese unterwegs, ich lese vielleicht dann nochmal kurz vorm Einschlafen oder morgens vorm Aufstehen, aber ich sag nicht, bei mir passieren auch Leseabende nicht, in der Regel.
Mhm.
Ich weiß gar nicht genau, wann ich dann überhaupt lese, weil ich lese irgendwie schon viel, aber aber das passiert bei mir tatsächlich nicht. Also Lesen ist für mich jetzt auch nicht so dieses, manchmal schon, manchmal ist es schon auch dieses Hirn aus, entspannen, aber nicht immer. Und jetzt vor allem dieses Jahr, der erste Monat, da ist Lesen für mich eher Inspiration und Dinge aufsaugen,
ja,
und dann sehr stark reflektieren. Also sowohl über dieses Wir sind das Klima von Jonathan Safran Foer, worüber wir jetzt ja schon mehrfach gesprochen haben, im Kiwi Verlag im Print erschienen, aber wir haben es beide als Hörbuch gehört, ne?
Wir lesen von dem grandiosen Christoph Maria Herbst und ich muss wirklich sagen, das macht einiges aus. Also es ist einfach wirklich schon gut.
Wirklich, wirklich zu empfehlen. Ja, dem schließe ich mich an. Und dann habe ich noch gelesen von Gesa Neitzel, Wonderful Wild, was ein Buch ist über ihre Beziehung, also die Beziehung der Autorin zu Afrika und zur Natur. Als Rangerin ist sie in Afrika unterwegs und lebt da eben sehr im Einklang mit der Natur. Und sie hat da sehr viele sehr spirituelle Ansätze drin. Da musste ich auch gerade dran denken, als wir über die Meditation gesprochen haben. Sie meditiert auch und auch in dem Buch schreibt sie logischerweise dann sehr viel über Einssein mit der Natur, Natur fühlen, erleben. Und da muss ich auch gestehen, ich bin nicht spirituell genug offensichtlich, um all das genau so nachzuempfinden oder nachempfinden zu können. Aber all das, was sie schreibt, genau über was sie selber empfindet und was sie selber tut, ist dennoch eine sehr große Inspiration. Weißt du, wie ich den Unterschied meine? Es hat mir einfach zu denken gegeben.
Ja.
Obwohl es vielleicht jetzt nicht genau meine hundertprozentige Übereinstimmung findet, ist es dennoch sehr, ja, sehr inspirierend. Also ich habe am Ende $50 an die African Parks Foundation gespendet.
So.
Ja, naja, aber das, ja, da muss schon, ja, im Kopf erstmal was passieren und erstmal irgendwie was angeregt werden.
Auf jeden Fall.
Und deswegen ist das nicht so unbedingt Entspannung bei mir jetzt gerade mit dem
Nee, bei mir war es auch, eher sich an ich komme mal kurz rein, es war eher ein sich rantasten und anregend, finde ich, trifft es auch. Also jetzt gerade wird man ja überschüttet mit Frühjahrsnovitäten und es ist fast schon von mir eher so eine Gegenbewegung, dass ich sage, ey, ich habe gar keinen Turn darauf, jetzt schon alles im Frühjahr zu lesen. Ich will erst mal gucken, was kommt denn generell und was sind das für Themen, die allgemein da auftauchen. Und bei mir war es auch so in dem Monat, dass ich ganz, ganz viel nachdenken musste und dann auch so gierig war nach Inspiration, gerade Inspiration Richtung Aufbruch und Reisen. Also ich bin gerade, wenn ich irgendwo einen Reiseführer sehe, dann springe ich da hin, aber was nicht bei drei weg ist, wird in meine Hand genommen, so ungefähr. Also ich sauge auch gerade alles auf, was in die Richtung geht, mehr sehen, auch von der Welt. Ich habe irgendwie gerade so meine zweite Jugend, habe ich so das Gefühl. Also was andere nach dem Abi machen, habe ich jetzt gerade. Also auch um mich herum Baby-Talk und ich so, ich muss jetzt mal Urlaub buchen. Und das war diesen Monat so entscheidend für mich irgendwie.
Und ich kenne das Gefühl so gut.
Und Thema Wissen aufsaugen. Also ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass ich mir wieder mal dumm vorkomme. Also kennst du das Gefühl, dass man so denkt, ey, ich habe irgendwie gar keinen Plan, was so abgeht. Und in der Schule habe ich so viel gelernt und jetzt lese ich mich durch einen Roman von einem zum nächsten, habe aber das Gefühl, ich lerne gar nicht mehr so viel Neues. Was ja nicht stimmt, weil man lernt ja immer was Neues dazu. Oder also ich kann schon sagen, dass ich durch das Lesen ganz neue Einblicke gewinne, aber ich habe voll Bock auf Sachbücher. Und das hatte ich lange nicht. Also ich habe richtig Bock so, also jetzt auch hier Factfulness, wo du meintest, das ist auch so gut, das habe ich mir jetzt ja durch Zufall auf Englisch kaufen können, gebraucht. Und ich habe richtig Lust, meinen Stift zu zücken und dieses Buch durchzugehen und einfach was zu lernen.
Factfulness ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort jetzt wieder. Ich muss mal, hast du es gerade den Untertitel parat? Also Factfulness von Hans Rosling, so spricht man ihn, glaube ich, aus. Der ist ein schwedischer Wissenschaftler.
Ich habe es nur auf Englisch.
Du hast es auf Englisch. Ah ja, genau. Aber wie heißt der Untertitel auf Englisch?
10 Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think.
Ja, genau. warum die Welt eigentlich besser ist, als man denkt. Und das finde ich auch so spannend. Stichwort, kennst du das, wenn man sich so dumm vorkommt? Ja, in diesem Buch, zu Beginn dieses Buchs. Weil das ist total, also es war wirklich so ein Eye-Opening-Moment, als er...
Test yourself, ne? Diese Kategorie.
Genau, test yourself. Er hat ein, zu Beginn des Buches gleich, stellt er 13 Fragen über die aktuelle Situation in der Welt. Da ist Gesellschaftliches dabei, da ist Politisches dabei. Und diese Fragen soll man mit A, B, C Optionen beantworten.
Ja.
Und alter Schwede, war ich schlecht. Also wirklich. Aber er erklärt es dann in dem Buch auch weiter, wie jeder da schlecht ist. Und also wirklich, Schimpansen haben, durch Zufall diese Fragen beantworten, in der Regel mehr richtig als hohe Wissenschaftler und Politiker, die das machen. Und da siehst du, wie jeder halt denkt auch, die Welt ist schlecht und die Welt sieht so aus und man weiß das alles, dabei stimmt es gar nicht. Dabei ist die Welt wesentlich besser, als man denkt. Und eins ist zum Beispiel, ich will dich jetzt nicht spoilern in allem, aber eine Frage ist zum Beispiel, wie viel Prozent der einjährigen Kinder auf der Welt geimpft sind. Also impliziert den Stand der medizinischen Versorgung von Menschen, von Kindern auf der Welt. Wie gut ist der? Und die drei Optionen sind dann irgendwie 20, 60 und 80% oder so. Also nagel mich jetzt nicht drauf fest, das ist jetzt wirklich aus dem Kopf zitiert sozusagen.
Ja.
Und man denkt halt so, wahrscheinlich sind es nur so 20 oder vielleicht 60, ja. Aber nee, es sind einfach fast alle so, also übertrieben gesprochen. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele. Und das ist super cool. Also hätte ich niemals gedacht, dass die Welt so weit ist. Man denkt immer, es ist total schlecht von den ganzen Horrornachrichten, die wir ja jetzt am Anfang auch vorgelesen haben, teilweise. ist ja so. Klar, negative Dinge, Katastrophen machen mehr Schlagzeilen als die guten.
Klar.
Und deswegen ist das Weltbild so verzerrt. Und deswegen war das für mich wirklich so, wo ich mir dachte, krass, hast du keine Ahnung von, was der da jetzt erzählt und wie die Welt eigentlich wirklich ist. Und das hat mir auch nochmal richtig Bock gemacht, noch mehr Sachbücher zu lesen. Und natürlich, auch hier ist man immer so ein bisschen in einer Filterbubble, weil man natürlich sich die Sachbücher raussucht, die in Themen oder zu Themen sind, die einen interessieren und wahrscheinlich auch Autoren, Autorinnen sucht, die sympathisch sind, zu denen man vielleicht schon irgendeinen Bezug hat.
Ja.
Deswegen kommt man auch da wahrscheinlich nie ganz aus der Filterbubble raus. Aber trotzdem erweitert man ein Stück weit seinen Horizont und auch durch das Gespräch mit anderen darüber.
Also ein Sachbuch, das ich im Januar gelesen habe, wenn man das so nennen kann, ist Bye Bye Pille von Isabel Morelli, was auch zu dem Thema passt, Aufbruch und Inspiration und was Neues anfangen, weil ich jetzt einfach die Pille abgesetzt habe vor fast einem Monat. Und dieses Sachbuch war... Ja, es ist ein begleitender Ratgeber. Schon ganz gut, das mal vor Augen zu haben, was die Pille eigentlich so auch gemacht hat in deinem Körper und was vor allem jetzt danach ganz wichtig ist für deine Organe, wie man die jetzt unterstützt und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und für alle, die es interessiert, sich da auch mal genauer reinzulesen. Aber auch hier wieder das große Problem von mir, ich bin zu undiszipliniert und in diesem Buch ist zum Beispiel auch ein Zyklusblatt am Ende, wo du dann festhalten sollst, wie sich alles entwickelt. Ich habe es noch kein einziges Mal gemacht. Ich habe auch noch kein einziges Mal aufgeschrieben, was ich wahrgenommen habe an Veränderungen. Und das ist einfach ein bisschen dumm. Das muss ich eigentlich machen. Deswegen ist das mein Vorsatz für den Februar.
Machst du das auch gar nicht so oft, also das mitzutracken, auch zeitlich, erster Tag der Periode und so weiter und so fort? Machst du das gar nicht?
Nee, also ich fange jetzt damit an. Ich versuche, auf mich zu hören. Und ich versuche auch, es mir immer noch mal auswendig zu merken, nach wie vielen Tagen was passiert. Ich bin, was das angeht, wirklich total hinten an. Also ich bin 30 Jahre alt und lerne jetzt den weiblichen Zyklus kennen. Das ist total absurd. Ich habe auch dieses Buch Ebbe und Flut. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist richtig gut. Leider gerade vergessen, wie die beiden heißen, die das gemacht haben.
Goldmann Verlag ist es aber.
Ja, genau. Und da, also abgesehen davon, dass es einfach total cool illustriert ist und super aufbereitet, gehen die halt mit einer ordentlichen Prise Humor an dieses ganze Thema ran. Und das macht ganz viel Spaß, das zu lesen und sich da zu informieren. Und das liegt so auf meinem Nachttisch. Und ab und zu blätter ich ja mal so ein bisschen rein. Ich finde, das Schöne an Sachbüchern ist ja auch, dass man sie manchmal gar nicht an einem Stück durchlesen muss.
In unserem Buchclub werden wir jetzt über die nächsten Monate, vielleicht Jahre, die 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari lesen.
Du musst, glaube ich, dazu sagen, was für ein Buchclub das ist, sonst denkt man, dass wir beide einen Buchclub haben, Lady.
Ich komme noch mal rein. In dem Buchclub, mit dem ich hier in München zusammen ja alle paar Wochen immer wieder mich treffe und Bücher lese, genannt Schnitzelbooks. Wir lesen jetzt auch über die nächsten Sitzungen, über die nächsten Monate, vielleicht Jahre, die 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari, auch ein Sachbuch, relativ dick und ist unterteilt in 5 oder 6 Themenbereiche quasi und dazu jeweils dann Unterkapitel. Und wir lesen jetzt immer einen so einen Themenbereich von Buchclub-Meeting zu Buchclub-Meeting.
Ja.
Und sprechen dann darüber. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich finde Sachbücher eben sehr, regen sehr zum Austausch an, ja, zum Nachdenken und dann eben auch zum Austausch. Und da freue ich mich sehr drauf, dass man das im Buchclub eben so bespricht. Und das ist eben diese, da kommt einem zugute, dieses stückchenweise Lesen, wo man dann immer so ein bisschen einen Happen hier, einen Happen da und dann drüber sprechen und das auch so ein bisschen wirken lassen. Weil das, finde ich, ist oft das, auch bei Sachbüchern, dass man es wirken lassen muss.
Voll.
Und auch mal dann reflektiert, was macht das jetzt eigentlich mit mir und wie sind so meine eigenen Gedanken dazu? Und da ist auch dein Aufbruch-Reisethema, finde ich, ein sehr, sehr gutes, weil man da auch viel drüber lesen kann. Es gibt ja gefühlt 100 Millionen Bücher von Menschen, die alles hingeschmissen haben oder auf irgendeine Art und Weise oder die komplett neu angefangen haben und losgezogen sind. Und da gibt es so viele Geschichten und so viele Menschen, die man sich zum Vorbild nehmen könnte oder eben auch nicht. Und
ich bin ja eher immer so der bisschen Typ, ne? Also ich will neu anfangen, aber halt auch nur so ein bisschen. Also für alle, die es noch nicht wissen, so ungefähr. Nee, das sage ich nicht. ich habe meinen Job gekündigt. In diesem Monat hat sich entschieden, dass ich den Job wechsle. Und ich habe mich entschieden, in eine kleine Agentur zu wechseln. Und ich habe mich entschieden, auf eine 4-Tage-Woche umzusteigen. Das sind so die Entscheidungen, die sich in den letzten Monaten irgendwie zusammengebraut haben oder zumindest die Fragen, die so immer wieder in meinem Hinterkopf waren, was passiert da eigentlich, was will ich machen, was will ich nicht mehr machen. Und dieses Jahr jetzt, Ende des Jahres und Anfang 2020, war so voll nach dem Motto, und das klingt echt wie so ein Wandtattoo von Tine Wittler, aber es ist so, neues Jahr, neues Ich. Das war so mein Leitspruch. Dann ist mir aufgefallen, aber eigentlich will ich ja gar nicht neu ich sein, sondern einfach die Version von mir, die ich gut finde, die ich anstrebe und die ich erreichen will, ohne dass jemand anders irgendwie mir da in die Quere kommt. Und dafür ist es nun mal wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du sagst, man hat Vorbilder, an denen man sich orientiert und so weiter, ich saug das halt immer wieder auf, ich sehe die Frau hat das gemacht, der Mann hat das erreicht. Aber ich bin dann halt auch so, ich lese es dann und weiß, das werde ich aber so nie 100% machen.
Aber da schließt sich der Kreis auch wieder zu dem Wonderful Wild von Gesa Neitzel. Auch da, ich werde auch nie in die afrikanische Wildnis gehen und da als Rangerin unterwegs sein. Und ich werde wahrscheinlich auch nie nicht anfangen, jeden Morgen zu meditieren. Aber gewisse andere Sichtweisen oder andere Gedanken, die sie in dem Buch niederschreibt und die sie in dem Buch darlegt, die kann man durchaus übernehmen und für sich selbst dann auch auslegen und integrieren in den Alltag oder in das Leben, wie man es selber sich vorstellt. Mhm. Und das finde ich das Schöne dran. Ich habe jetzt auch... Ja.
Du zuerst.
Weil du von Entscheidungen treffen sprichst. Mhm. Da habe ich jetzt... Ich habe jetzt erst einen... In der neuen Folge von Annika Landsteiners Podcast über Frauen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt mittlerweile noch eine neue Folge... Also ich glaube, es ist nicht die letzte Folge. Aber da spricht Annika über ihr Jahr 2019.
Ja.
Und sie reflektiert es so und sagt, es war für sie echt ein beschissenes Jahr. Und dann hat sie für sich selber festgelegt, dass sie 2020 das Gap Year einlegen wird. Die Folge heißt auch das Gap Year, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ja, ja.
Und sie legt da fest, dass sie 2020 einfach mal keine Entscheidungen treffen wird. Dass sie natürlich, sie nimmt da so ein paar Sachen aus, natürlich berufliche Entscheidungen im Sinne von, nehme ich den Auftrag an oder nicht, sowas trifft sie schon, aber sie will jetzt einfach mal keine großen Entscheidungen für ihr Leben so treffen. Und das ist auch mal eine sehr entspannte Herangehensweise.
Irgendwie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das stelle ich mir auch so ein bisschen vor, so vielleicht für nächstes Jahr. Also ich weiß, dass ich dieses Jahr ein paar treffen will, aber auch bewusste und auch schöne Entscheidungen. Ich habe mir aber auch vorgenommen, und das passt ja auch so ein bisschen dazu, mich mehr treiben zu lassen. Also einer meiner Vorsätze, um das nochmal aufzugreifen, ist tatsächlich für dieses Jahr weniger zu zweifeln. Also weniger zu durchdenken. Also ich neige dazu, mir im Vorfeld zu überlegen, was kann passieren, was kann die Person sagen, wie guckt sie dabei, wie reagiert sie darauf, all diese Sachen. Und ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr so viel zu machen und einfach drauf los, sei es Urlaub buchen. Ich habe mir zum Beispiel super spontan, als ich wusste, wann ich in der neuen Agentur anfange und wie viel Zeit ich dazwischen habe, zwischen meinen beiden Jobs, habe ich mir Urlaub gebucht und habe einfach irgendwas reserviert, ohne Sizilien, I'm coming, ohne lang und breit zu überlegen, was ist das für ein Gebiet, Preisvergleich, was ist so richtig Allmann-Style, check24.de, erstmal kurz alles durchdenken. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach gebucht. Und bin da ganz glücklich darüber. Und das ist ein Ding. Einfach auch zum Beispiel mehr genießen, ne? Also weniger abzuwägen, was ist jetzt aus rationaler Sicht irgendwie das Sinnvollere und was hat folgende Konsequenzen. Das heißt ja nicht, dass man ohne Konsequenzen im Kopf durchs Leben gehen soll. Weil sobald ich etwas tue, was einem anderen zum Beispiel eine negative Erfahrung beschert, ist natürlich Kacke. Das meine ich damit nicht. Aber für mich selbst auch mehr Nein zu sagen und auch mehr Ja zu sagen zu Dingen, die man sonst vielleicht, die ich so von mir abgeschoben habe. Das ist so ein großer Vorsatz.
Ich bin auch großer Freund des Bauchgefühls.
Willkommen im Club der Freunde des Bauchgefühls. Ist auch schön.
Ich bin wirklich großer Freund des Bauchgefühls. Und wenn sich eine Sache gut und richtig anfühlt und ja, dann vielleicht nicht einfach alles zu, wie du sagst, zu zerdenken und komplett alles von vorne bis hinten einmal auseinanderzunehmen und alle Möglichkeiten abzuschätzen. Natürlich sollte man grundlegende Gedanken
moralische, machen. Grundlegende moralische Prinzipien festlegen.
Ja, und nicht einfach nur wild drauf los, aber nicht überdenken und nicht alles 10 Millionen Mal durchgehen, sondern dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo eh nur noch die Entscheidung sein kann, ja oder nein.
Ja.
Man weiß genau, wie die Fakten sind und wenn ich es dann noch 20 Mal durchgehe, dann ist es es bringt nichts. Und dann einfach aufs Bauchgefühl hören.
Ja, ich habe so lange überlegt und so lange nachgedacht und dann habe ich mir irgendwann eine Liste geschrieben mit Pro und Contra, also zum Thema Job. Und ich habe eine Liste geführt, bei der ich Punkte aufgeschrieben habe, bei denen ich irgendwann wusste, okay, das sind eigentlich Sätze oder Argumente, die mir andere in den Kopf gelegt haben. Und dann habe ich als auf der Seite mit den Pro-Argumenten habe ich geschrieben, Neuanfang. Und in dem Moment wusste ich eigentlich, da hat mein Bauch so richtig gesagt, hallo Anne, ich bin schon die ganze Zeit hier in deinem Unterbewusstsein, hör doch wieder mal auf mich. Das war so krass. Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Also einfach schneller machen.
Ich habe da für mich so ein bisschen festgelegt, dass ich mir, oder nicht mal festgelegt, das hat sich so entwickelt. Ich habe für mich das Prinzip entwickelt, dass ich mir überlege, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was ist das Beste, was passieren kann.
Ja, stimmt, und das hast du schon mal gesagt. Das ist mir aufgefallen, ja.
Das ist, da hast du schon mal so eine Klammer. Und natürlich, als Beispiel nehme ich jetzt mal die Entscheidung, will ich mich selbstständig machen oder nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich bei meinen Eltern zu Hause im Kinderzimmer wohne.
Oh, das ist aber auch schön.
Ja. Und von dort aus mir dann wieder einen Job suche irgendwie.
Ja.
Und das Beste ist, dass ich einen Job mache, der mir unglaublich Spaß macht, mit ein paar Freiheiten, die ich mir dann erlauben kann. Und ja, also so die Klammer mal aufzumachen und sich zu überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und was ist die Aussicht darauf, wenn man es mal wagt? Das finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Gedankenexperiment. Und dann weiß man es eigentlich schon relativ schnell, finde ich.
Ich habe das mit der Leipziger Buchmesse so gemacht. Also ist jetzt voll der krasse Sprung von so life-changing Moments und Leipziger Buchmesse. Aber ich habe schon im letzten Jahr nach der Leipziger Buchmesse entschieden, dass ich dieses Jahr nicht hinfahre, weil mir das zu krass war. Ich war da und es waren für mich, für mein Gefühl, für mein Empfinden von Reizen zu viele Menschen, es war zu hell, es war zu stickig, es war einfach zu viel. Und jetzt kam natürlich wieder der Punkt, wo dann alle irgendwie posten, ja, ich freue mich so auf Leipzig, sehen wir uns da. Und
Leipziger Buchmesse im März, muss man dazu sagen.
Ja, sorry, Leipziger Buchmesse im März. Eine der zwei großen Buchmessen, Frankfurt und Leipzig. Und ich liebe die Frankfurter Buchmesse, aber Leipzig hat mich leider etwas verschreckt letztes Jahr. Und wenn jetzt alle posten, wir fahren dahin, kam in mir natürlich der kleine Zweifler auf. Ah, fährst du doch so ein, zwei Tage, machst du das? Und dann habe ich mich wieder erinnert an mein Bauchgefühl und ich weiß, dass es mir danach nicht gut gehen wird. Und deswegen fahre ich nicht hin.
Konsequent.
Ich bleibe zu Hause und lese einfach ganz, ganz viel.
Aha! Die nächsten Sachbücher.
Ja, zum Beispiel. Also ich habe einen Riesenstapel an Büchern zu Hause, die gelesen werden wollen. Eine Sache, die mich auch beschäftigt, ist das Neuanfangen von Büchern, was ja auch so ein bisschen zu diesem Ding passt, weniger zerdenken, einfach machen. Also immer wieder kommt der Gedanke auf, breche ich das jetzt ab oder nicht? Ich glaube, du hast ja auch so ein paar angefangene Bücher neben deinem Bett liegen.
Oh ja.
Wieso kannst du keine Bücher abbrechen?
Kann ich. Überhaupt kein Problem. Die Bücher sind eigentlich auch abgebrochen. Also, ja. Nee, da habe ich überhaupt kein Problem damit, ein Buch abzubrechen. Wenn ich merke, okay, ich komme nicht voran, bei manchen finde ich es einfach sehr schade und deswegen liegen die dann vielleicht noch ein bisschen länger auf dem Nachttisch rum. Aber grundsätzlich bin ich da relativ radikal, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu radikal. Aber ich kann Bücher, von denen ich nicht so überzeugt war, sehr schnell aussortieren. Und genauso kann ich Bücher, die ich jetzt nicht sofort mega spannend fand, auch abbrechen. Allerdings auch nur Romane. Bei Sachbüchern fällt es mir, da lese ich dann meistens nochmal hinten irgendwie so ein bisschen mit.
Ja. Also früher war das halt nie ein Thema für mich. Also bevor ich angefangen habe zu bloggen, habe ich auch ganz anders gelesen. Ich hatte ja früher wahrscheinlich auch so diese deutsche Mentalität, ah, ich habe es bezahlt, jetzt wird es gelesen. Ne? Also es ist so, ich habe ja dieses Buch gekauft und ich möchte es komplett konsumieren. Und mittlerweile, aber auch bei gekauften Büchern, denke ich so, naja, aber ey, Lebenszeit. Ich lese doch jetzt, ich will doch eigentlich nicht das verschwenden.
Geht mir ganz genauso. Ich habe sogar früher, als ich noch im Gymnasium, also als Teenager, habe ich Bücher gekauft nach ihrer Dicke. Ja. Also wo ich ja jetzt, ich hasse jetzt wirklich dicke Bücher. Ich kann Bücher über 500 Seiten ist bei mir schon so. Und
wie noch?
Und früher habe ich aber, wenn ich mich nicht entscheiden konnte zwischen zwei Büchern und beide kosten 10 Euro, dann habe ich das dickere genommen. Ja, das war schon Euro. War schon Euro.
Voll.
Ja, das nee, ist absolut. Das
Leistungsverhältnis. Man denkt, man überlegt wirklich, oder ich stehe so da und denke, okay, krass, dieses Buch kostet einfach fucking 22 Euro und das hat irgendwie 140 Seiten und vielleicht einen schönen Leinen-Einband und ein nettes Kapitalbändchen. Aber das habe ich ja so schnell gelesen, ist das die 22 Euro wert? Ich finde das wirklich krass. Auch jetzt im Buchladen. Also ich habe das Glück, in einer Buchhandlung zu arbeiten, wo selten oder eigentlich bis jetzt noch nie Kunden oder Kundinnen vorbeikamen, die den Preis des Buches angezweifelt haben. Aber ich hatte das früher, dass ich mich gefragt habe, ist es das wert? In meinem Studium, also ich habe Buchwissenschaften studiert, da habe ich gelernt, warum das so ist, woher das kommt. Aber für Leute, die da gar keinen Zugang zu haben, die gucken natürlich auf den Preis und natürlich auf die Aufmachung und erwägen dann ab. Ich habe aber tatsächlich, was dicke Bücher angeht, ich finde es schon auch geil. Also wenn die dick sind, finde ich das auch, also es hat auch schon was, so einen dicken Wälzer in der Hand zu haben. Ne?
Gibt's ja viele. Ich habe die auch gerne in der Hand. Ich lese sie nur nicht gerne.
Aber das Gefühl danach ist halt super gut.
Ich habe selten dicke Bücher gelesen, wo ich mir nicht dachte, boah, da hätten sie aber 200 Seiten rauskürzen können. Das ist mein Problem.
Ja.
Und da sind wir wieder bei der verschwendeten Lebenszeit.
Mhm.
Es gibt sicherlich sehr, sehr gute, dicke Bücher. Das will ich gar keinem absprechen. Kein Buch und keinem Autor, keine Autorin, dass das irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist, ob ein Buch dick oder dünn ist. Überhaupt gar nicht. Aber
ja. Meistens
ist es bei mir einfach bei dicken Büchern so, dass ich mir denke, da waren jetzt aber wirklich, weiß ich nicht, 20% mindestens, die man noch hätte rausstreichen können. Und es gibt ja so zwei Bücher, also einmal Das achte Leben für Brilke.
Ja.
Von Nino Haratischvili.
Richtig.
Der Frankfurter Verlagsanstalt. Genau, das steht hier noch. Und das ist natürlich ein richtiger Klopper mit über 1000 Seiten, wo aber ja jeder sagt, dass sich jede Seite lohnt. Und deswegen bin ich da auch wirklich immer noch, also es steht noch in meinem Regal und es wird da auch, irgendwann wird es gelesen werden.
Also für mich gibt es auch bei Büchern den Thailand-Effekt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Diesen Effekt, du hast das Gefühl, du warst da, weil alle davon erzählen, weil alle davon Bilder posten, aber du warst eigentlich nicht selbst da. Kennst du das? Und so,
ja. Das
habe ich auch bei ganz vielen Büchern, wo ich dann denke, ja, okay, muss ich jetzt nicht mehr lesen, weil ich habe das Gefühl, ich habe es gelesen. Und das ist bei Brilke zum Glück noch nicht 100% so, weil da denke ich schon, dass sich das lohnt. Aber gerade auch bei Neuerscheinungen, und das macht mir richtig zu schaffen manchmal, dieses Gefühl von, ich komme ja gar nicht hinterher, ich glaube, das kennen wir alle, dass du so eine Menge an Optionen hast und du kannst das gar nicht alles konsumieren. Und da gucke ich schon, okay, abwägen, welches Buch hat wie viele Seiten, wie dick ist das, wie kann ich das noch reinkriegen? Ich habe zum Glück nicht dieses Bedürfnis, im Monat so und so viele Bücher zu lesen. Und irgendwelche Statistiken, was das Jahr angeht, sind halt auch komplett lax. Ich weiß gar nicht, wie viele ich gelesen habe. Und es ist mir auch scheißegal, für mich persönlich.
Mhm.
Aber ich wäge da schon ab. Also wenn ich jetzt die Kataloge durchgucke, greife ich dann eher zu den dünnen, weil ich dann denke, das ist realistischer in der Zeit. Und das ist total schade eigentlich. Weil ich immer denke, ich muss, ja, so ein gewisses Pensum muss ich dann schon haben, aber eigentlich will ich es nicht, weißt du?
Ja, total. Aber das ist sowieso ein gutes Stichwort, so dieses Gefühl, nicht mehr hinterherzukommen. Das war für mich nämlich im Januar nicht in Sachen Bücher unbedingt, aber so allgemein ein recht vorherrschendes Gefühl in Sachen Nachrichten. Gefühlt war im Januar so unglaublich viel los. Es ist super viel auf einen eingestürzt. Natürlich habe ich mich dann auch noch selber mit solchen Themen beballert, indem ich so Sachbücher mir reingezogen habe. Aber es war ein sehr intensiver Monat, fand ich. Und ich versuche das jetzt so Stück für Stück ein bisschen meine Konsequenzen sozusagen daraus zu ziehen und Stück für Stück das so ein bisschen umzusetzen. Stichwort vegetarische Ernährung und Stichwort DKMS zum Beispiel.
Für mich war der Januar tatsächlich sehr ich-bezogen. Das gebe ich auch ganz offen zu. Also ich habe so viel von den Nachrichten überhaupt gar nicht so verfolgt. Ich war in meinem Job total eingespannt und aber auch irgendwie in meinem Kopf so eingespannt, dass ich ja mir so viele Gedanken gemacht habe und Beobachtungen festgehalten habe und so weiter, dass das tatsächlich unterging. Also eigentlich müsste ich jetzt nochmal das Jahr neu starten. Im Blick auf, was ist eigentlich um mich herum passiert.
Bei mir ist eben um mich herum sehr viel passiert.
Mhm.
Im Umfeld, im persönlichen Umfeld, dann Klima, die ganzen Themen, die mich eben beschäftigen. Also da ist einfach viel, viel Trubel gewesen, viel los gewesen und das muss man irgendwie, glaube ich, jetzt erstmal sortieren oder ich muss das jetzt erstmal sortieren und so ein bisschen eben die Schlüsse daraus ziehen. Einer davon war sogar ganz am Anfang schon, manche Dinge sind scheinbar ja einfach. So, kann man dann nicht vielleicht sogar noch mehr machen? Und ist mit einem kleinen Schritt vielleicht nicht noch mehr möglich? Und da ist auch so ein Punkt, was ich gerade schon sagte, ich möchte es unbedingt in diesen Podcast reinquetschen, dass ich mich jetzt endlich habe registrieren lassen als potenzieller Stammzellenspender bei der DKMS. Ist auch so, ist überhaupt nicht viel Aufwand und womöglich rettet es einer Person irgendwo auf dieser Welt das Leben. Und manchmal sind es eben die kleinen Dinge irgendwie und das muss ich jetzt, ja, die muss man so ein bisschen finden und dann auch wirklich umsetzen und Schritt für Schritt da irgendwie rangehen. Und aus diesem großen, bunten Gemisch die kleinen Effekte rausziehen. Gut, haben wir es durch, hä? Ja, ich würde sagen, wir haben einige Themen, wichtige Themen besprochen, die uns im Januar beschäftigt haben. Wir sind von Auszeiten über Klimaschutz und Klimawandel, Brände in Australien hin zu Reiseplänen und dem Aufbruch, sowohl beruflich gesehen als auch dann räumlich und reisend bis hin zu den positiven Veränderungen der Gesellschaft.
Hast du mitgeschrieben oder hast du sogar da alles noch im Kopf gehabt?
Alles im Kopf, liebe Anne.
Du bist so ein Brain, ey.
Lass uns doch zum Ende des Podcasts eine Idee von meinem Schnitzelbuchs Buchclub klauen. Und zwar geben wir jedem Buch, das wir lesen, ein Wort. Also jeder Leser, jede Leserin fasst das Buch, was wir gelesen haben, in einem Wort zusammen. Und das würde ich jetzt gerne von dir vom letzten Monat wissen. Was ist dein Wort, was für dich für den Januar steht?
Entscheidung.
Gleich ein großes Wort zum Jahresanfang.
Ja, aber nach der Entscheidung tun sich neue Wege auf und das ist gut.
Mein Wort des Monats. mein Begriff. Ich dehne das aus, ich mache einen Begriff draus und ich sage sammeln und sortieren.
Das klingt gut.
So wird es im Februar wahrscheinlich weitergehen. Schauen wir mal.
Ich bin ganz gespannt, wenn wir uns in einem Monat wieder in Hamburg und in München vor unsere Mikrofone setzen und erstmal eine halbe Stunde versuchen, eine Verbindung herzustellen und zu gucken, ob wir uns gegenseitig hören können, was wir dann über den Februar zu sagen haben. Ich freue mich.
Can't wait. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.